Willkommen beim Kritik.de Berlinale Podcast. Eine kleine Gebrauchsanweisung für die heutige Folge. Die hat nämlich zwei getrennte Teile. Im ersten Teil reden Tilka Tritzke, Carsten Mund, Michael Kinzel und ich, Philipp Schwarz, über den neuen Gus Van Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, und über Guy Maddens, The Green Fog. Und dann im zweiten Teil reden Olga Baug und ich über den neuen Love Diaz, Im Zeitalter des Teufels. Viel Spaß. Ja, willkommen zum sechsten Tag unseres Kritik.de-Podcasts. Ich stehe hier wieder im Keller des Berlinale-Palasts. Oben geht gerade die Premiere zu Love Diaz' Film los, deswegen ist hier schon schwungvolle Einlaufmusik oben. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Ich stehe hier mit Michael Kinzel, Tilka Tritzke und Carsten Mund. Und wir werden jetzt zuerst mal über den ersten Wettbewerbsfilm des Tages, Gus Van Sant's Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, reden, den ich selbst nicht gesehen habe. Das heißt, aber Till hat ihn gesehen und wird kurz über diesen Film berichten.
Genau, Gus Van Sant hat einen Film gemacht, der heißt Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, und der ist benannt nach einem Cartoon. Und es geht in diesem Film tatsächlich auch um einen berühmten, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber einen amerikanischen Cartoonisten namens John Callahan. Der Film ist letztlich ein, ja, relativ klassisches Biopic dann doch, wie ich finde. Joaquin Phoenix spielt diesen Cartoonisten, der seit seinem, ich glaube, 21. Lebensjahr querschnittsgelähmt ist. Das heißt, er kann zwar noch seine Arme bewegen, allerdings auch eher in grobmotorischer Form, was auch seinen Cartoons dann so einen gewissen groben Strich verleiht. Und genau, dieser Film ist so ein bisschen, flieht so ein bisschen durch verschiedene Zeitebenen. Also man sieht sowohl, er konzentriert sich sehr auf den Kampf gegen den Alkoholismus, mit dem dieser John Callahan sehr Zeit seines Lebens zu kämpfen hatte. Er geht auch zurück natürlich um die Umstände des Autounfalls, die letztlich zu der Querschnittslähmung führen, näher zu klären. Da kommt dann Jack Black ins Spiel. Nach dem Unfall kommt Rooney Mara ins Spiel als so eine irgendwie aus anderen Welten hereinströmende skandinavische Stewardess, die dann irgendwie so eine Art Love Interest ist. Aber so ganz, das ist ganz interessant, das wird nicht so ganz klar, was da eigentlich so passiert. Das reicht vielleicht als Einführung. Ich bin selber noch nicht ganz sicher, was ich von dem Film halte. Ich finde ihn deutlich besser als Gus Van Sants letzten Film, The Sea of Trees. Allerdings finde ich ihn, glaube ich, in letzter Konsequenz, dann tut er doch irgendwie spezieller, als er eigentlich ist, und ist vielleicht auch einfach ein bisschen langweilig. Aber ich würde vielleicht mal meine beiden Kollegen fragen, die diesen Film auch gesehen haben, Carsten oder Michael.
Michael, wie siehst du den Film?
Was vielleicht ganz interessant ist an dem Film, ist, dass er schon versucht, so diese typische Biopic-Geschichte, die dann auf eine Klimax zuläuft und darauf, dass er mit seinem Alkoholismus klarkommt und ein besserer Mensch wird, dass er das schon irgendwie bedient, aber eben nicht so auf so eine zugespitzte Art und Weise, sondern ein bisschen zerstreuter und sich dann immer in so kleine Episoden aufsplittet. Und die haben mir teilweise sehr gut gefallen. Also es gibt ziemlich viele gute Nebendarsteller und auch Nebenfiguren. Jack Black zum Beispiel, der kommt einmal vor. Also das ist dann irgendwie so diese typische Jack Black-Rolle, wo er so groß aufspielt und versucht irgendwie jeder Pointe hinterher zu rennen. Sondern so ein bisschen zurückgenommener, ich würde sagen mehr in so einen Realismus eingebettet. Aber für mich hat das extrem gut funktioniert. Und Jonah Hill ist zum Beispiel auch dabei, den ich sowieso sehr gern mag und der auch sehr unterschätzt ist. Und den ich eigentlich gerade in den Rollen, in denen er versucht, dann irgendwie so seriöser Schauspieler zu sein, immer nicht so überzeugend finde. Also ich finde, er ist eigentlich ein sehr guter Comedy-Schauspieler und hat dann irgendwie selber immer den Drang, gleichzeitig seriös zu sein. Wobei das irgendwie, was er in der Comedy macht, eigentlich schon seriös genug ist. Also ich finde, er ist irgendwie einer der Besten, die es in der amerikanischen Komödie gibt. Und er spielt da auch so eine, ja, ist so eine Mischung vielleicht auch aus ernster und komischer Rolle. Und ja, es sind sehr viele kleine Nebenrollen, wie man das auch bei Gus Van Sant kennt, besetzt von bekannten Musikern oder Nebendarstellern. Also Kim Gordon von Sonic Youth spielt in dieser Therapiegruppe zum Beispiel mit Beth Ditto, die Sängerin von The Gossip. Und also mir haben diese Therapiesitzungen zum Beispiel sehr gut gefallen. Also besonders, wenn sie jetzt nicht so zwangsläufig was erzählen wollen, weil sich da immer eine ganz schöne Dynamik entwickelt. Teilweise wird es dann zu sehr, läuft es zu sehr darauf hin, dass sie, ja, dass halt irgendwie auch jeder sein eigenes Trauma bewältigen muss. Das sind vielleicht dann die bisschen schwächeren Momente des Films.
Und jetzt Carsten noch kurz, wie siehst du das? diesem Sinne.
Mir geht es eigentlich ein bisschen so wie Till. Ich weiß auch noch nicht, also ich finde ihn nicht schlecht und ich finde ihn wird jetzt auch nicht in Jubel ausbrechen, aber ich finde schon, dass der Versuch erkennbar ist, und das habt ihr beide auch schon gesagt, und der irgendwie für mich dann doch nicht aufgeht, diesen Biopic-Rhythmus aufzubrechen und das halt die Geschichte nicht linear zu erzählen und vor allem, da es halt, wie Till schon gesagt hat, hauptsächlich um seinen Alkoholismus geht, versucht der Film das halt immer wieder aufzubrechen und ihn immer wieder nicht von unglücklich auf glücklich quasi einfach hingleiten zu lassen, sondern immer wieder so Abgründe mit einzubauen und dann aber wieder schöne Momente, und das wird dann immer wieder eingefangen von den Sitzungen, von denen Michael gerade erzählt hat. Ich kann aber vielleicht sagen, dass oder nochmal einhaken bei Rooney Mara, wo von der Till gerade erzählt hat, es gibt eine sehr schöne Szene, wie Joaquin Phoenix aufwacht nach dem Autounfall und er ist in einem Krankenbett drin, das halt gedreht werden kann. Er ist da eingespannt und es wird halt jeweils nach oben oder unten gedreht und er wird dann halt hochgehoben und sieht dann halt direkt Rooney Mara, die nie als Figur eingeführt wird oder sonst irgendwas. Sie ist halt einfach da und sagt ihm, dass er sehr schön aussieht und massiert ihm die Schultern etc. Und man weiß halt überhaupt nicht, was sie denn nun ist. Also sie ist halt, hat auch keine Klamotten einer Krankenschwester oder sonst irgendwas an. Sie ist halt einfach quasi als Engel für ihn erschienen und es wird nie aufgeklärt, wie sie denn nun dahin kommt oder was sie denn nun tut, und dann verschwindet sie halt auch gleich wieder, um dann später im Film eine Rolle zu spielen, die ich jetzt nicht verraten will, aber es ist, wie ich finde, ein sehr schöner Auftritt. Es gibt dann sogar noch einen Schnitt auf einen Arzt und ich dachte tatsächlich erst, die Pointe der Szene wäre, dass Joaquin Phoenix sich Rooney Mara tatsächlich nur einbildet, um seine Situation gerade in diesem Moment zu ertragen. Während ihm, und das ist vielleicht als letztes dazu, während seine Hände eingespannt sind, ihm eine Träne auf der Nasenspitze hängt, die einfach nicht abfallen will und fast den gesamten Zeitraum der Szene da hängt. Also es gibt schon in dem Sinne schon schöne kleine Momente in diesem Film.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. In dem Fall muss ich vielleicht auch noch sagen, das basiert, glaube ich, auf einer Autobiografie, also auf einer Autobiografie von John Callahan, was dann auch so ein bisschen Sinn macht, weil sozusagen das alles schon von Erinnerung gefiltert ist und dann noch so jemand wie Rooney Mara vielleicht einfach reinkommt, ohne vorher eingeführt zu sein. Ja. Zu der Zerstreuung, von der du oder von dem jetzt alle letztlich gesprochen haben. Ich finde halt, erstens ist das sozusagen ja nichts Neues. Also ich habe auch das Gefühl, schon mehrere Biopics gesehen zu haben, die irgendwie halt einfach diese Zeiten durcheinander bringen.
Aber es muss ja nicht neu sein, oder?
Nein, genau. Einerseits. Andererseits habe ich dann auch das Gefühl, dass selbst diese Zerstreuung wieder so ein bisschen eingeholt wird von so Gus Van Sant'schen Ernst, der irgendwie dann doch letztlich das alles wieder so ein bisschen einfängt. Also ich fand schon, dass da zwar sozusagen das dazu führt, schöne Momente und auch lustige Momente und auch irgendwie sehr gelungene Momente in diesen Film einzubauen, aber er sich letztlich dann doch irgendwie was anderes sein will oder dann doch, ich sehe, Michael hat einen Einwand.
Deswegen, aber nein, ich will eine Frage erstmal. Du würdest sagen, dass der Van Sant'sche Ernst ist dann diese Sentimentalität?
Ja, der aber dann, also ich glaube, der funktioniert in manchen Gus Van Sant-Filmen ganz gut, finde ich, weil das so eine Art von klassischem Pathos ist, den ich auch mag, gerne. Aber jetzt in diesem, also in Sea of Trees natürlich sehr und hier teilweise auch, finde ich, nimmt er sozusagen diesen Ernst nochmal zu ernst. Und hat da irgendwie nicht mehr für mich diese pathetische Distanz, die irgendwie dann auch zum Pathos manchmal dazugehört, oder, ja.
Ja, ich finde gar nicht, dass es diese Distanz unbedingt braucht, aber für mich haben diese sentimentalen Momente nicht so sehr gut funktioniert.
Okay, also ein Film, der irgendwie doch interessante Elemente hat, aber es ist die Frage, ob sie zu einem dann sich doch produktiv irgendwie gegenseitig bereichern. Ich breche das jetzt hier mal ab, weil wir haben ja noch einen anderen Film, über den wir heute reden wollen. Und zwar ist das der neue Guy Madden, The Green Fog, der, glaube ich, schon letztes Jahr in Amerika irgendwo Premiere hatte, also nicht ganz quasi frisch aus dem Ofen ist. Aber ja, der neue Experimentalfilm von Guy Madden mit, wie heißt er? Die zwei
Evan,
Johnson.
Evan und Gail. Gail Johnson.
Gail und Johnson. Ja, Michael, erzähl uns doch kurz, du hast den Film quasi gestern gesehen.
Ja, bei mir ist der Eindruck noch recht frisch. Der Film war angekündigt als ein Vertigo-Remake, das nur aus Found-Footage-Material besteht, also aus Material aus anderen Spielfilmen, die in San Francisco spielen. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig in dem Film gesehen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sehr der Film daran interessiert ist, wirklich eine lineare Geschichte zu erzählen. Vielleicht war ich auch schon zu durch. Das können mir dann meine Kollegen vielleicht nachher noch erklären. Und er hat für mich auch nur sehr bedingt funktioniert. Also er versucht schon irgendwie so eine Handlung reinzubringen. Es gibt zum Beispiel eine Rahmenhandlung aus einer Szene mit Rock Hudson und auch irgendwie andere verbindende Elemente, Schauspieler, die wieder auftauchen, teilweise auch in verschiedenen Rollen. Und es gibt dann auch so wie so typologische Gruppen, also das heißt, jemand klettert auf ein Dach und dann sieht man irgendwie aus sehr vielen verschiedenen Filmen, wie jemand auf ein Dach klettert. Und also so ganz hat mir das nicht eingeleuchtet, was mir der Film damit sagen will. Das ist so ein Humor drin, mit dem ich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Also er nimmt halt oft die Dialoge raus und er macht es aber nicht wie so andere Filmemacher wie Martin Arnold oder Matthias Müller oder so, dass er da versucht, dann irgendeinen Subtext herauszuarbeiten, der dann im Hollywood-Kino drinsteckt, sondern er macht das eigentlich eher so als komischen Effekt. Ich meine, das ist auch teilweise komisch, aber er macht halt die Schnitte deutlich, schneidet teilweise auch noch an, wie sie reden. Also, dass man merkt, dass das einfach nur zusammengeschnitten ist aus einer Reihe von Jump Cuts. Und das ist dann irgendwie schon interessant, weil das halt so das Dreckige betont und das Unsaubere herausstellt. Aber auf der anderen Seite war mir es auch ein bisschen zu platt. Also ich habe überhaupt nichts gegen platten Humor, aber es schien mir halt so, als wäre das irgendwie so die Hauptattraktion des Films. Und alles andere, was halt irgendwie sehr aufwendig auch zu machen ist, wäre dann eher zweitrangig.
Ja, ich meine, ich gehe das teilweise mit, aber mir hat der Film dann halt doch gut gefallen. Zum einen, also dieses Narrative, also ich habe auch, ich meine, die Ankündigungen sind eben, dass das eigentlich ein Vertigo-Remake ist. Das ist es dann nicht. Also ich meine, das Grundprinzip ist eigentlich so ein bisschen einfach San Francisco in amerikanischen Hollywood-Kino, habe ich das Gefühl. Also ich meine, oder zumindest sind halt Szenen aus diversen Darstellungen von
ja, auch
von
gar nicht nur Stadt. Hollywood, das ist auch Sans Soleil dabei, von Chris Marker zum Beispiel und auch irgendein japanischer Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Das ist auch ganz hübsch am Schluss, da sieht man dann von allen Filmen die Titel aus dem Vorspann.
Ah ja, das habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Ich meine, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich darauf einlassen konnte, weil ich halt auch immer wieder die Vertigo-Geschichte so ein bisschen gesucht habe, die schon so als Grundstruktur immer wieder auftaucht, aber dann irgendwie auch wieder verschwindet. Was mich tatsächlich damals beim Schauen, dass es auch ein bisschen her ist, so dann doch irgendwie gut funktioniert, waren halt diese permanenten Schlaufen. Also es ist sehr, also der Film bearbeitet das Material auch, indem er quasi, man sieht einen Fernsehbildschirm, in dem dann, also eine Szene, einen Ausschnitt aus einem Film, wo im Fernsehbildschirm zu sehen ist, da wird dann quasi im Fernsehbildschirm wird eine andere Szene aus demselben Film quasi reinmontiert. Das heißt, man hat halt immer diese Doppelung, dass Figuren reinkommen und eigentlich mehr oder weniger so jetzt nicht direkt interagieren, aber dann doch auf einer bildlichen Ebene mit sich selbst sprechen und oft wird das dann noch auf eine dritte Ebene gehoben, dass das Dargestellte dann nochmal in irgendeinem Vorführraum oder Kino zu sehen ist, wo dann wieder andere Figuren eigentlich den Dialogsatz, also Dialogsätze aus dem Film, aus ihrem ursprünglichen Film quasi sagen, logischerweise, aber dass das dann halt als Kommentar auf diese andere Szene wirkt. Also gerade diese Schleifen fand ich irgendwie sehr interessant. Ja, Till wollte noch.
Ja, ich muss ja vielleicht doch noch mal dieses Konzept des Films ein bisschen retten, weil ich habe das schon, also ich finde schon, Vertigo ist sehr, sehr, sehr präsent. Also sozusagen diese Dramaturgie, die grundsätzliche von Vertigo, die spielt dieser Film schon, ich würde fast sagen, 1:1 durch. Also von sozusagen die ersten Bilder sind die, wo Leute auf Häuser klettern und dann irgendwie an Klippen hängen. Dann ne, geht es sozusagen, alle entscheidenden Motive sind sozusagen in der Chronologie der Vertigo-Dramaturgie auch vorhanden, aber eben nicht aus Vertigo. Und das finde ich als Idee schon sehr schick, halt so sozusagen diesen Film, der ja mittlerweile auch, so, ich glaube, offiziell der beste Film aller Zeiten, ich weiß gar nicht.
Sight and Sound.
Zack. Genau, zum Beispiel Sight and Sound. den sozusagen aufzulösen in andere Filme und sozusagen die Motive aufzulösen in ähnliche Motive in anderen Filmen, das ist mir als Gestus schon irgendwie erstmal sehr sympathisch. Und dann gab es, wie du auch schon erzählt hast, Michael, noch diese andere Ebene, so eine Art Meta-Ebene, in der sozusagen dann Figuren auf Fernsehschirme starren und quasi diesen Film sich angucken, den wir auch gerade sehen. Und das ist das, was ich bei Guy Madden irgendwie immer sehr schön finde. So dieses Staunen vor dem irgendwie Bewegtbild als solchen und diese Aufladung mit Bedeutung, die keine bestimmte Bedeutung ist, sondern erstmal sozusagen aber eine Bedeutung. Aber ich bin auch tatsächlich sehr großer Fan und war auch dieses Mal wieder ziemlich begeistert.
Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, irgendwie, ich bin ja durchaus auch bei den anderen Filmen, finde ich gerade, also bei Guy Madden funktioniert er für mich am wenigsten, wenn er versucht, witzig zu sein. Also irgendwie ist das ein Humor, der irgendwie ist bei mir immer, also jetzt auch, wie hieß denn dieser letzte Film? Ach, The Forbidden Room, glaube ich,
ja,
hieß der.
Ja.
Da war auch, das war halt auch teilweise wahnsinnig verkrampft und nur so über, also so Inkongruenzen, die dann halt irgendwie ausgeschlachtet werden, das für mich irgendwie nicht wirklich funktioniert. In diesem Film fand ich das durchaus, hat das oft sehr gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, weil er vielleicht sich quasi auf eine Plattheit beschränkt, die aber dann irgendwie gut umgesetzt wird. Also keine Ahnung, dass halt dann die große Sequoia-Baumszene aus Vertigo halt dann mit, sage ich jetzt mal, einem NSYNC-Musikvideo bebildert wird und so weiter. Ich fand das ganz witzig. Du, Michael, du schaust mich an.
Nein, ich habe dich jetzt böse angeschaut, weil du jetzt den größten Spoiler des Films verraten hast.
Ach so. Naja gut, ein Spoiler. Es gibt noch andere Sachen, okay, die ganz gut funktionieren.
Ja, ich muss was anderes verraten, zumindest kurz als Anschauungsmaterial. Also ich möchte gar nicht sagen, dass diese Nummern in sich nicht teilweise auch sehr hübsch sind. Also mir hat zum Beispiel besonders gut eine Episode mit Chuck Norris gefallen. Da hört man die Ouvertüre aus Wagners Parsifal und als Geigensolo. Und dazu sieht man dann Chuck Norris aus verschiedenen Filmen. Das ist auch so, da ist auch ein Witz drin, wo er dann mit einem Hund so ein bisschen gleichgesetzt wird. Das ist auch ganz gut. Und am Schluss sitzt er eben auch in so einem Raum mit lauter Bildschirmen und guckt sich im Prinzip selber an, wie er in anderen Filmen auftaucht. Und sowas hat mir schon gut gefallen. Und auch also allgemein, dass es da schon ein großer Hang zum Camp ist. Aber ich finde, dass diese einzelnen Nummern halt so ein bisschen im luftleeren Raum schweben. Und vielleicht...
Wie bei Gus van Sant.
Und vielleicht ist bei mir auch der Film nicht mehr präsent genug gewesen, wobei ich es dann schon allgemein vielleicht ein bisschen schwierig finde, wenn du dann den Film wirklich frisch gesehen haben musst, um jetzt zu Green Fog, ja genau, ich meine Hitchcocks Vertigo, um zu Green Fog einen Zugang zu kriegen.
Ja, also bei mir ist auch irgendwie 10 Jahre her und ich finde Vertigo schon super, aber er ist jetzt nicht ein Film, der quasi mich sofort beseelt. Also ich habe da durchaus auch ein distanzierteres Verhältnis zu dem Film.
Ich glaube, ich mag den schon gerne, auch wenn ich diese Sight and Sound Liste ansonsten sehr, sehr schwierig finde.
Aber ich glaube, Guy Madden hat auch ein distanzierteres Verhältnis zu Vertigo, deswegen. Also das fand ich das Spannende, glaube ich.
Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir uns da in unserer Distanz irgendwie getroffen. Deswegen hat der Film irgendwie funktioniert. Dann beschließe ich das für heute mal. Ciao.
Tschüss.
Ja, willkommen zum zweiten Teil unseres heutigen Kritik.de-Podcasts. Ich stehe hier mit Olga Baruch und wir reden ein bisschen über den neuen Film von Love Diaz, In Zeiten des Teufels. Und Olga wird kurz erzählen, worum es da so geht und was das so für ein Film ist.
Also in dem neuen Film von Love Diaz geht es wieder um Geschichte. Und zwar konkret als die Geschichte des Landes. Und dann geht es noch um Geschichte als so ganz allgemein, also es geht ums Erzählen. Zwar, es gibt eine konkrete Prämisse, also der Film setzt 1979 an, das ist das Jahr, in dem, oder es ist etwas später, aber jedenfalls ist es die Zeit, in der der Diktator Marcos Kriegsrecht ausgerufen hat. Und das heißt, es wurden aus der regulären Soldaten auch so paramilitärische Gruppen rekrutiert aus dem Volk. Die waren bewaffnet und sollten eigentlich revolutionäre Tendenzen jeglicher Art im Lande quasi bekämpfen. Und was aber passiert ist, ist, dass die ganz normale Leute, also Zivilbevölkerung, töteten, plündeten, vergewaltigten und so weiter und so fort. Es ist ein ganz traumatisches Ereignis in der Geschichte des Landes und das will Love Diaz damit aufarbeiten. Und die Geschichte in diesem Film, die wird gesungen. Und Love Diaz hat den Film selbst als ein Rock-Oper bezeichnet. Oder vielleicht ist es auch ein Musical. Und es ist, ja gut, das ist ein bisschen ungewöhnlich. In Schwarz-Weiß ist es wieder gedreht. Die Charaktere, also die Figuren, also die Handlung ist schwer nachzuerzählen. Und ich sage euch mal, dass die Figuren... Die sind Sprachohren für verschiedene,
wie du schon gesagt hast, eben der ganze, Dialog geschieht in so, also wird gesungen, ja. Aber jetzt nicht mit Musikbegleitung, sondern hauptsächlich, also eigentlich nur A Cappella, in einem so, auch nicht klar ausstrukturierte Lieder, sondern eher so in einem, sag ich mal, einer offenen Form. Es ist nicht ein normaler, so realistischer Dialog, der hier gesungen wird, sondern es ist schon noch eine sehr poetische Sprache. Es ist viel von auch Hoffnungen, Sonnenuntergängen und so weiter auch die Rede. Also es ist kein naturalistischer Dialog, der jetzt einfach ein bisschen gesungen wird. Das ist so die generelle. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, es gibt schon so ein bisschen etwas in der Geschichte, es dauert sehr lange, oder jedenfalls hat es bei mir lange gedauert, bis ich wirklich die einzelnen Elemente richtig eingeordnet habe, aber es geht um eine junge Frau, eine junge Ärztin, die von, ich glaube, einer größeren Stadt irgendwie in eine Dorfgemeinschaft, in ein ärmeres Dorf geht, um dort eine Klinik aufzubauen. Ja. Da sind eben diese Milizen aktiv, die Frau verschwindet und der Mann reist ihr nach und sucht sie in diesem Dorf. Das hört sich jetzt ein bisschen mehr plotmäßig an, als es dann tatsächlich im Film ist, aber das ist vielleicht noch so eine Grundsituation. Aber Olga, wie hat dir der Film gefallen? Er ist 4 Stunden lang, das sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen. Er ist ja durchaus ein Film, der sich auch darauf angelegt ist, einiges abzuverlangern.
Ich wollte mal ganz kurz noch ergänzen zu der Handlung. Und zwar, der Mann ist ein Dichter und der reist der Frau nicht sofort nach, sondern irgendwie nach circa 3 Stunden erst. Und das ist das Problem. Also das ist das, worum es geht, weil der Mann ist ein Dichter, aber der will nicht dichten. Also seine Aufgabe ist, also bei Love Tears hat jeder eine Aufgabe. Das wollte ich mit Sprachrohren auch irgendwie ausdrücken. Sie ist die Ärztin und sie ist ihre Berufung, ihre Pflicht bewusst, und deswegen geht sie in den Urwald. Aber der Mann tut es nicht. Er hat Angst und Zaudern. Und die ganzen anderen Figuren, seien es die Guten oder die Bösen, die versuchen in meinen Augen, ihn sozusagen wach zu singen, ihn dazu zu berufen, ihn an seine Pflicht zu erinnern. Er soll Geschichten erzählen, er soll die Geschichte des Landes schreiben, er soll quasi auch das Volk oder die Massen aufwecken. Ich glaube, das wird auch so gesagt an einer Stelle.
Und ich glaube, irgendwie immer dieser Refrain ist, erwache Kind des Landes oder irgendwie
des
so.
Des Vaterlandes, ja, ganz genau, das ist ja. Und es ist sehr eindringlich. Dieser Adressierungsmodus, also in Form von nicht normaler Sprache, gesprochene Sprache, sondern gesungene Sprache, ist ja nochmal um einiges insistierender. Aber der Mann, der traut sich irgendwie nicht. Und als er dann endlich da ist, ist es, würde ich sagen, ein bisschen zu spät. Wie mir der Film gefallen hat, das ist so eine Frage bei Love Diaz. Ich bewundere seine Arbeit. Ich gehöre zu den Fans und ich hatte schon einige Epiphanien oder epiphanische Erfahrungen in seinen Filmen und schätze ihn deswegen sehr. Und er hat ja auch mal gesagt, dass er nicht viele Filme dreht, also nicht einen Film nach dem anderen, sondern dass er immer wieder an einem langen Film einfach mal weiterdreht, weil die Geschichte irgendwie fortgeschrieben werden wird. Und ich meine, diese Episode ist in meinen Augen vielleicht nicht so berauschend wie die anderen. Ja.
Ja, also ich meine, ich komme jetzt gerade aus dem Film, ich bin quasi noch so ein bisschen darin gefangen. Berauscht oder ausgelaucht, kann man vielleicht auch sagen. Mir ging es ein bisschen, also ich bin jetzt kein Experte für Love Diaz. Ich habe nur vor 2 Jahren den letzten Film, den damals also doppelt so lang hat, 8-stündigen Lullaby for the Sorrowful Mystery gesehen. Und das war damals so ein sehr intensives Erlebnis. Das war, also der Film war 8 Stunden lang, aber er war auch voll mit Ideen und er hat immer wieder die Richtung gewechselt und das hat mich, also das war damals ein sehr intensives Erlebnis und also dieser Film war für mich viel, viel anstrengender, weil er irgendwie dann mir doch nicht so viel gegeben hat. Also er ist dann doch, also ich meine, sicher auch gewollt, aber auch durch diesen Singsang ist es ein sehr konstanter Ton, der da angeschlagen und durchgehalten wird. Und das fand ich dann doch teilweise ein bisschen anstrengend. Ich fand auch so ein bisschen die Situation mit der Miliz war mir teilweise manchmal so ein bisschen so zu unspezifisch. Das sind so ein bisschen so die, wie sagt man, so die Schächer, die man so auch so ein bisschen aus anderen Filmen kennt, die halt wo ich mir auch gedacht, das darf der Film ja auch machen, so klare Zeichnungen. Ich hätte mir dann nur ein bisschen gewünscht, dass da irgendwie neue Dimensionen über den Lauf des Films oder einfach nur neue Motive ein bisschen auftreten. Das hat es bei mir ein bisschen gefehlt. Aber wie würde ich gerne wissen, wie fandest du die Musik? Also ist das, also fandest du das etwas, was so etwas sehr Distanzierendes hatte, oder war das etwas, was dann doch irgendwie auch so seinen eigenen so Rhythmus und Sog irgendwie entwickelt hat?
Also wir wollen ja die Zuhörerinnen nicht verwirren, es gab keine Musik.
Ne? Ah, stimmt, Musik, stimmt. Das ist ja Musik, so A Cappella-Gesang.
A Cappella-Gesang. Genau, ja. Vielleicht am Anfang schon, aber ich wollte auch gerade sagen, dass der Film den Sog, den ich so kenne von Love Tears, diesmal nicht entwickelt hat. Und ich weiß nicht, ob es an einem Gesang lang, möglicherweise ja. Also ich. Die Zeit, die ist mir lang gekommen, vorgekommen im Kino. Es muss schon was heißen. Also die Filme von Love Tears, die dauern, das ist klar. Ja. Aber es ist eine andere Dauer. Ich kenne diese Dauer. Es ist eine Dauer, in die man sich anschreibt, also mit der man quasi zusammendauert. Und es ist eigentlich ganz wunderbar. Aber gut, das war diesmal nicht der Fall, aber ich nehme es ihm überhaupt nicht übel, wie gesagt, weil es ist ja auch irgendwann am Ende, da greift der Dichter dann doch zu seiner Schreibmaschine und am Ende muss er in die Knie gehen, aber es geht weiter. Es geht weiter und es wird weitergehen und ich freue mich auf einen neuen Film, der sicher kommen wird.
Ja, das ist doch, also eben wie du gesagt hast, auch wenn Love Tears sich immer wieder auch mit denselben Themen und eigentlich alles Teil eines selben Films ist, ist das halt auch, er versucht halt, sich seinen Lebensthemen irgendwie halt mit neuen Formen auch irgendwie zu nähern, und wenn das mal quasi für den einen oder anderen nicht so gut funktioniert, ist es immer noch Teil eines größeren Projekts.
Das. Ja. Also es ist vielleicht nicht der beste, also in Zeiten des Teufels ist es vielleicht nicht der beste Einstiegsfilm, wenn man Love Tears noch nicht kennt. Das ja, aber sonst ist es auch nicht so, dass wir davon abraten. Das tun wir natürlich nicht.
Nein, absolut nicht. Und es ist sicher auch eine Erfahrung, die man gemacht haben muss, die man auch weder im Kino an sich noch auf der Berlinale so vielleicht anderen Filmern machen kann.
Ja, sicher.
Ja, dann würde ich sagen, dann belassen wir es damit. Danke, Olga. Und ja, bis morgen.
Bis morgen.
Ciao.